Hey liebe Leute, da bin ich wieder und möchte fleißig Videos produzieren, aber bevor ich mich an die schwierigen Sachen heransetze, fange ich doch mit den einfachen an. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein idealer Zeitpunkt, wenn ich doch jetzt schon 100 Artikel oder über 100 Artikel für die GameStar geschrieben habe, dass ich euch meine Liebsten zeige. Ich bin all diese 100 Artikel mal durchgegangen und habe mich gefragt, was sind davon meine absoluten favorisierten liebsten Artikel, die ich mir am liebsten auch auf den Körper tätowieren lassen würde, und komme dabei auf 28 Stück, die ich euch zeigen möchte, zu denen ich euch noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben kann. Und ich denke, das ist einfach ein interessantes Revue passieren lassen und auch eine interessante Retrospektive. Was ist eigentlich in 100 Artikeln bei der GameStar passiert? Und ja, ich bin umso gespannter, was in den nächsten 100, 500, 1000, wie auch immer, wie viele Artikel auch immer passieren wird. Wichtige Info vorab, es sind alles GameStar Plus Artikel, das heißt, wenn ihr die lesen wollt, müsst ihr ein GameStar Plus Abo abschließen. Und natürlich, welcher Artikel ist logischerweise dabei? Der allererste, nämlich das größte Geheimnis von Fallout bringt Menschen um ihren Verstand. Das ist mein Debütartikel bei der GameStar gewesen am 7. Februar 2022. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und das ist der Artikel, den ich zusammen mit Sebastian, dem lieben Landscape Birdrider, zusammen geschrieben habe, beziehungsweise ich habe ihn interviewt, wir haben gemeinsam recherchiert, und es geht in diesem Artikel um den Cthulhu-Mythos in Fallout, was sehr spannend ist, weil genauso wie sich der Alien-Mythos so ein bisschen durch die Fallout-Spiele zieht, so zieht sich auch der Cthulhu-Mythos durch die Spiele, also alles rund um H.P. Lovecraft, der kosmische Horror, und das nimmt seinen Anfang tatsächlich schon in Fallout 3. Mit einem speziellen Gebäude, in der so ein Obelisk ist. Geht dann weiter, es ist so eine richtig schöne Schnitzeljagd über einen Fallout 3 DLC und zieht sich auch durch alle weiteren Teile in Fallout 4. Es geht eben um ein Bergwerksunternehmen, das angeblich nach Ressourcen gräbt, aber dabei natürlich eher nach übermenschlichen Artefakten sucht. Um sie sich zu eigen zu machen oder um ihnen zu gehorchen. Und das geht bis in Fallout 4 rein, und du kannst sogar noch Bezüge dazu stellen zu Fallout Shelter, zu den Spielkarten. Alles hängt zusammen und schließt mit der finalen Frage, ob man vielleicht auch diesen Aliens, diesem Cthulhu-artigen Wesen, ob man denen nicht sogar tatsächlich im Spiel begegnen kann. Und es gibt tatsächlich in Fallout 76 den sogenannten Interloper, der nicht näher definiert wird, aber sehr gut in diese Theorie eben reinpasst und theoretisch vielleicht sogar den allerersten Kontakt mit diesen Aliens markiert. Das war ein sehr, sehr, sehr cooler Artikel. Da haben Lanscott und ich zusammen recherchiert, haben sogar Sachen rausgefunden, die er tatsächlich noch nicht wusste. Und tatsächlich auch so durch diese Arbeit haben wir dann auch gemerkt, dass wir unbedingt auch ein Projekt zusammen machen wollen, weil wir sehr gut miteinander können und uns auch für die gleichen Sachen interessieren. Weshalb es auch kein Wunder ist, dass der nächste Artikel der 28 auch wieder ein Fallout-Mythen-Artikel ist. Fallout und diesen geheimnisvollen Fremden ranken sich zahllose Mythen. Es geht um den mysteriösen Fremden, auch das ist so ein Running Gag der Reihe, wobei es hier schon schwieriger wird, da sind wir tatsächlich schon mehr im theoretischen Bereich, und wir machen 3 Theorien auf, womit wir in der 4. sogar versuchen, alle 3 Theorien miteinander zu verknüpfen. Wer ist der mysteriöse Fremde? Er ist entweder ein Gott, laut Lösungsbuch und laut Comics. Der mysteriöse Fremde könnte sogar ein Synth sein. Das ist wirklich sehr interessant, wie man sich da so die Sachen zusammensetzen kann. Ich habe manchmal bei Fallout, bei Bethesda die Vermutung, sie haben so viele Lücken stellenweise in ihrer Lore, dass das sogar versehentlich Sinn ergibt. Und das macht es halt unglaublich spannend. Ich glaube, die 3. Theorie war, genau, der mysteriöse Fremde ist ein Assassine. Das läuft nämlich zurück auf die Assassinenbruderschaft von Frederick Rivers in Fallout 76. Und im 4. Punkt, weil offiziell wissen wir eigentlich nur, dass er einmal im Lösungsbuch erwähnt wird, beziehungsweise in einem Fallout-Guide, und wir tatsächlich seinen Sohn in Fallout New Vegas treffen. In der 4. Theorie kann man nämlich all diese Theorien auch wieder zusammensetzen. Er ist ein göttlicher 5-Assassine. Das macht mega Spaß. Und ich finde, allein da kann man tatsächlich Wikis auch so ein bisschen wie so einen halben Krimi lesen, dass man so, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, das als Buchform zu haben, dass man sich irgendwie so durch einen Almanach, durch so eine Bibliothek durchwursten muss und ja, hyperinteressante Theorien aufstellen kann. So diese, also gerade von diesen gewaltigen Theorien und diesen gewaltigen vergrabenen Leichen in den Kellern gibt es tatsächlich gar nicht so viele, aber Cthulhu haben wir drin, wir haben den mysteriösen Fremden und darauf werde ich später nochmal eingehen. Tatsächlich auch die Frage, ob wir nicht selbst entzündet sind, doch der Artikel kam tatsächlich viel, viel später. Artikel, auf den ich sehr, sehr stolz bin, es ist nämlich tatsächlich, glaube ich, meine erste Kolumne. Das beste Herr-der-Ringe-Spiel ist 16 Jahre alt und unmöglich zu kaufen. Es dreht sich natürlich um Schlacht um Mittelerde 2. Nee, der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, genau. Und es kriegt dann seinen Guinness-Buch-Rekord, wenn der Hexenkönig von Angmar, das ist nämlich der, 2008 war das, glaube ich, der längste Spieletitel, zumindest zu dieser Zeit. Dieses Spiel ist tatsächlich aufgrund, weil die Lizenz nicht mehr bei EA liegt, ist es nie digitalisiert worden. Und wenn man es denn dann besitzt, ist es halt wirklich eine Rarität. Es zum Laufen zu bekommen ist auch so eine Sache, aber das Schwierige ist es erstmal zu besitzen, weil man es nicht kaufen kann und halt hoffen muss, dass man es auf dem Gebrauchtmarkt findet. Ja, das waren so die Ausläufer der Pandemie, aber ich bin in der Pandemie sehr, sehr nostalgisch geworden und das hat sich so ein bisschen kombiniert damit, dass ich alte Spiele zum Laufen bringen wollte. Das war ein sehr nostalgischer Trip mit dem Spiel, verbinde ich. Sehr viele coole Nachmittage. Ich glaube, mein allererster Test für die GameStar, nämlich zur Stanley Parable, zur Ultra Deluxe Edition, und da hatte ich mir was Witziges ausgedacht, weil es ist so schwierig, weil dieses Spiel ja so Meta-Videospieltechnisch ist. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt spoilere, weil man darf eigentlich fast nichts über dieses Spiel verraten, das darf ich noch nicht mal jetzt tun, hielt ich es für eine Idee, einen metatechnischen Test zu schreiben, in dem ich darüber spreche, warum ich keinen Test schreiben kann über Stanley Parable. Und das kam sehr gut an. Das war, das fand ich, es war mutig, kam aber sehr gut an, war sehr lustig. Und ich kann euch auf jeden Fall diese Ultra Deluxe Edition empfehlen. Ihr müsst dafür aber die normale Version gespielt haben. Ihr werdet aber auch in der Ultra Deluxe Version gefragt, zu welcher Gruppe ihr gehört, gespielt oder nicht gespielt. Weil das ist nochmal Meta-Technik. Und mich wundert es echt, dass wir das bei Coffee Cake and Games noch nicht besprochen haben. Bei Sebastian und mir, bei unserem gemeinsamen Podcast. Womit wir zum allerersten großen Report kommen. Das ist ein 8-Seiter Epic Games Store vs. Steam. Wer führt im Kampf der großen Spiele-Stores? Und das war für mich nochmal ein komplett neues journalistisches Level, weil allein diesen David gegen Goliath-Kampf durchzugehen und da auch irgendwie einen Gewinner zu bestimmen, ist halt ultra. Es ist irgendwie offensichtlich, dass es Steam ist, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie Epic Games mit seiner Strategie auf den Videospielmarkt so ein bisschen verändert hat, gerade wegen dieser 30% Beteiligung für Entwicklerstudios, dass Epic Games versucht, Steam so ein bisschen das Monopol halt streitig zu machen. Und meistens ist es ja so, gewisse Gesetze herrschen im PC-Markt, PC-Spielemarkt, weil Steam das so sagt, weil sie halt eben alleine an der Macht sind, und Epic Games ist da so ein bisschen der Rebell und gleichzeitige aktive UserInnen. Wie viele Gratisspiele wurden eigentlich runtergeladen? Das war ein sehr, 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 sehr umfassender Report. Da möchte ich gar nicht im Detail irgendwie durchgehen. Habe ich auch zwei Entwickler zu interviewt. Das war ultra spannend, wie so eine Schlacht zwischen zwei Unternehmen, auf wie vielen Ebenen die stattfindet und wie man da Bilanzen ziehen kann. Der ist mir, glaube ich, im Nachhinein sogar zahlentechnisch ein bisschen zu überfrachtet, aber wenn ich schon einen Report in dieser Richtung schreibe, dann muss ich am Anfang natürlich auch mal übertreiben. Während wir wieder bei einem Lore-Artikel sind, Elder Scrolls, da geht es um, das habe ich zusammen mit dem lieben Amemos gemacht, dem Skyrim-Experten, den wir ja auch auf Coffee Cake and Games kennt. Michael Kirkbride, der ja tatsächlich zu so den Schöpfern des Elder Scrolls-Universums gehört, und der hatte einen inoffiziellen postapokalyptischen Text geschrieben, die sogenannte Coda, ein Graphic Novel, wie denn die ganze Welt rund um Tamriel und Skyrim und Oblivion, wie das denn alles zu Ende geht mit einer Mega-Apokalypse. Und irgendwie musste ich dabei auch die ganze Zeit Coda hören, also auch das Stück aus Rick and Morty, was halt meistens gespielt wird, wenn Evil Morty irgendwie wieder um die Ecke kommt. Finde ich einfach mega interessant, weil es erstens inoffiziell ist, aber gleichzeitig so gut passt. Zumal ja Bethesda halt immer ausweicht und die immer hunderte von Jahren zwischen ihren einzelnen Spielen lassen, damit SpielerInnenentscheidungen auch irgendwie, also damit keiner irgendwie sagen kann, was ist jetzt Kanon und was nicht. Und das ist so ein interessanter Versuch, da egal was passiert ist, es wird auf jeden Fall so und so enden. Es ist hyper abgedreht, aber ja, einfach sehr interessant. Apropos Geschichten, und das war mir ein absolutes Vergnügen, das war mir so unglaublich wichtig, weil ich es genieße, für die Leute, die ihn nicht kennen. Utwin ist ein Stronghold-YouTuber, der aus diesem ach so alten Game so viel Content kreiert. Und einer seiner macht er mittlerweile gerade nicht mehr, aber er hat halt entweder ist er immer gegen aggressivere KIs angetreten oder er hat aggressive KIs gegeneinander kämpfen lassen. Und das ist es ist halt einfach mega witzig, vor allem, wie funktioniert dieses Content-Format eigentlich und wie funktioniert er als Moderator, wie schafft er das bei gesichtslosen KIs, dass da richtige Geschichten zustande kommen, was bei Stronghold tatsächlich, das ist ja sehr empfänglich dafür, gerade weil das so unglaublich interessante Charaktere hat mit dem Schwein, der Schlange, der Ratte, dem Wolf. Also es könnte ja eigentlich keine besseren Voraussetzungen geben, plus dass er diese ModderInnen hatte, die ihm tatsächlich auch noch die KIs brutaler schreiben und was wir darüber hinaus auch über KIs lernen können, weil ich habe tatsächlich nicht nur über Stronghold KI mich da auseinandergesetzt, sondern auch tatsächlich mit der KI in Age of Empires 2, da hatte ich mit einer Entwicklerin geredet. Einer, die ist ursprünglich Modderin, aber die hat bei der Entwicklung von Age of Empires 2 Definitive Edition mitgewirkt, indem sie nämlich KIs getestet hat. Und die hat sogar ihren eigenen Spielstil in eine KI umgewandelt, die sogenannte Morrigan-KI. Und ich glaube, als letztes, das fand ich auch sehr interessant, zuletzt nämlich StarCraft 2, dass man tatsächlich versucht hat, eine StarCraft-KI zu programmieren, tritt gegen Kopien von sich selbst an, um besser zu werden. Und die ist sogar E-Sport-tauglich. Wir machen weiter mit auch einem weiteren Report, wo ich finde, man sagt zwar Peripheriegeräte, zum Beispiel zu Headsets und Controllern etc. Ich finde, es gibt aber auch Videospiel-Peripherie-Themen, wie zum Beispiel, wie sieht's eigentlich aus mit, gibt es eine Art von Archivierungssystem alter Spiele? Denn genauso wie ein Museum auf alte Kunstwerke aufpasst, wie ist das bei Videospielen, die ja definitiv auch Kunst sind? Und das waren auch wieder sehr interessante Einblicke, wie sieht es eigentlich aus? Da habe ich mir zwei Perspektiven zu angehört, dass es definitiv Unternehmen gibt, die diese Spiele archivieren aus gesellschaftlichen Gründen. Gleichzeitig aber auch, selbst wenn sie die in irgendeinem Keller archivieren, sind sie ja trotzdem für die Leute halt nicht zugänglich. Und dann gibt es so diese andere Schiene, dass Leute sagen, selbst wenn ROMs, also eben gecrackte Versionen, die im Internet zur Verfügung gestellt werden, illegal sind, gleichzeitig aber auch Leute daran so ein bisschen die einzige Möglichkeit sehen, wie man halt alte Spiele noch bewahren kann, wenn letztendlich der Entwickler oder das Studio darüber ja letztendlich die Macht hat, was ja vor allem bei Super Mario Bros. 35 oder anderen Nintendo-Spielen, wenn Nintendo die einzige Person ist, die das oder das einzige Unternehmen ist, die zur Verfügung stehen können, können die auch morgen per Knopfdruck entscheiden, dass es niemand mehr besitzt. Es ist eine interessante Frage, wem gehören Videospiele eigentlich? Das macht auch die gleiche Frage auf, dass wenn ich eine digitale Lizenz habe, was bedeutet das konkret? Weil die ja auch im Zweifelsfall einfach zurückgezogen werden kann. Das war, also ich habe gerade so in meiner Anfangszeit bei GameStar in ganz, ganz viele verschiedene Bereiche geguckt. Also mich in alle Ecken des Universums davon gemacht. Womit das schon wieder eigentlich klassisch wäre, das hatte ich ja eben angesprochen, Fallout 4 Bethesdas Fallout hat das coolste Geheimnis erschaffen. Das meinte ich mit dem, dass die Lücken oder versehentlich Dinge in ihr Spiel einbauen, womit sich gewisse Theorien erhärten. Und es gibt tatsächlich interessante Indizien oder Hinweise, warum unser Charakter in Fallout 4 ein Synth sein könnte. Und selbst wenn es nicht so ist, aber trotzdem diese, also wie diese Puzzleteile ineinander passen, das ist schon mega faszinierend. Und es ist für mich auch einfach so ein Zeichen von, was findet eigentlich so abseits unserer Geschichte in diesem Universum statt? Weil man hat ja eben nicht nur den einen Pfad erschaffen, auf dem du läufst, sondern man hat ja eine ganze Welt erschaffen. Und wie funktioniert diese Welt und was erzählt diese Welt? Und wie viel steckt da drin? Und deswegen finde ich solche Artikel immer mega, mega spannend. Womit wir zu einer tatsächlichen Reihe, also meiner ersten Reihe bei GameStar kommen, drei tote Spiele, die von Fans am Leben gehalten werden. Da gab es drei Volumes von, das ich mir tatsächlich angeguckt habe, weil ich irgendwie so, ich habe so ein Fable für nischige Multiplayer, die von wenigen gespielt werden, aber auf keinen Fall abgeschaltet werden dürfen, weil sich die wenigen dafür einsetzen. Und da habe ich mir in dieser ersten Version angeguckt, eben Far Cry, da ich tatsächlich noch mit so einem letzten deutschen Far Cry Server vernetzt bin. Ich habe mir auch angeguckt, was hier auch in dem Artikel drin ist, das Team hinter Supreme Commander. Das fühlt sich immer an wie so eine, irgendwie eine außenstehende Zivilisation oder wie irgendeine Zivilisation, die wir vergessen haben oder von der wir nicht wussten, dass die noch existiert. Und das ist so eine Gemeinschaft, die sich, die einfach alles für ihr Spiel tun. Mods entwickeln, neu programmieren, komplett wieder aufziehen. Also einfach, weil die Leute so leidenschaftlich spielen. Also ich habe den größten Respekt davor, vor Leuten, die da etliche Jahre investieren, nur um so einen Traum am Leben zu erhalten. Bin ich tatsächlich auch von betroffen, nämlich mit Assassin's Creed Brotherhood, dem Multiplayer, der aktuell noch existiert, aber immer, ja, weiß ich nicht, dessen Existenz halt permanent bedroht ist. Und das macht halt jede Partie, die man mit diesem Multiplayer noch haben kann, unglaublich spannend. Und dann sind wir eigentlich schon bei sowas wie Gaming-Archäologie irgendwie angekommen. Ne? Also, weil wir kennen meistens nur die Hauptstraße, den Mainstream, aber was so in den entferntesten Winkeln dieses Universums passiert, wie resistent Leidenschaft ist und wo sie nicht überall zu finden ist. Also, wow. Ich liebe meine Arbeit. Also, hab durch GameStar auch nochmal sehr viele mehr Perspektiven erhalten. Also, es hat sich eigentlich für mich nur erhärtet, dass ich den richtigen Job gewählt habe. Ich bin an sich eigentlich mehr Literat. Ich habe auch einen literarischen Studienhintergrund. Für mich aber Videospiele das moderne Erzählmedium sind. Und was halt interessant ist, nicht nur die Geschichten, die man in Spielen selbstständig schreiben kann, sondern welche Geschichten SpielerInnen mit Spielen verbinden. Also welche Geschichten die SpielerInnen zu erzählen haben. Es ist auf so vielen Ebenen, kann man da sehr, sehr viel machen. Gute Überleitung zu einer meiner persönlichen Geschichten. Ich würde schon sagen, dass es Gaming-Heimaten gibt. Ich finde, wir sind als GamerInnen schon gewissermaßen NomadInnen, weil wir irgendwie alle 5 Minuten wieder in einem anderen Spiel aufwachen. Also unabhängig davon, ob wir nicht langsam eine Identitätskrise haben, aber ist es ja ein sehr, sehr ruheloses Leben an sich. Ist sehr aufregend, aber auch im negativen Sinne. Und dafür ist Skyrim tatsächlich so ein Ruhehafen bei mir, weil das ist ein Spiel, das ich durchgespielt habe und in dem kann ich auch mal zur Ruhe kommen und spiele quasi meinen eigenen Epilog und gehe da spazieren und erfreue mich an Erinnerungen meines Charakters. Aber das ist so die Rente eines Helden, die wir halt in anderen Spielen nicht erleben können, weil es da, also jedes Spiel, sobald das Abenteuer gelaufen ist, müssen wir es halt verlassen. Und eigentlich gibt es hier gar keinen Grund mehr für mich zu bleiben. Und das ist halt super entspannt und ich mit Skyrim auch wirklich eine Heimat verbinde, mit dem Soundtrack, mit der Atmosphäre. Es ist ein Spiel, es ist, glaube ich, egal wie alt es wird, man wird immer was haben, um darüber sprechen zu können. Man hat irgendwas daran verloren, sei es seine Seele oder sein Herz, keine Ahnung. Ein sehr faszinierender Report. Ich finde nämlich, Reports sind immer dann besonders spannend, wenn sie sich mal wirklich großen und provokanten und interessanten Fragen stellen. Und da, das steckt ja irgendwie, steht ja irgendwie immer im Raum. Wie ist das jetzt eigentlich mit EAs Lootboxen oder Foodboxen in dem Fall bei FIFA? Ist das jetzt Glücksspiel oder nicht? Und tatsächlich steht eigentlich sehr viel dafür, dass das Glücksspiel ist oder Glücksspiel ähnlich. Und warum eigentlich das in Deutschland unter diesen Voraussetzungen noch nicht verboten ist oder wie andere Länder damit umgehen. Und da tatsächlich mit ExpertInnen zuzusprechen, da habe ich tatsächlich auch mit dem Bruder von Trimax zugesprochen, der sich viel mit Psychologie und Digitalität beschäftigt. Und habe dazu auch zwei Glücksspielforschende gesprochen, deren Antworten gesammelt, dann wiederum EA gefragt, EA Antworten bekommen und diese Antworten Ihnen wieder vorgelegt. Es war ein sehr interessantes Gespräch, was ich da zustande gebracht habe. Und letztendlich könnt ihr euch ja alles durchlesen. Es ist aus so vielen Gründen an sich Glücksspiel, aber wir in Deutschland, es scheitert halt daran, es als Glücksspiel zu deklarieren, weil man mit Glücksspiel auch Nieten bekommen muss. Nur ist es halt so, dass egal, wenn du Geld in FIFA ausgibst, wirst du am Ende keine Niete ziehen, wobei man schon unterscheiden kann, wenn man Cristiano Ronaldo haben will, aber irgendeinen Kölner Mensch aus einem Verein kriegt, dann würde ich das schon irgendwie als Niete werten, ist aber technisch gesehen keine Niete. Ich das wichtig finde, was die USK macht, ich hier tatsächlich ein bisschen schockiert bin, dass die USK da nicht wirklich elternfreundlich präventiv arbeitet, wenn sie halt solche Signien oder Aufkleber auf die Spiele mittlerweile packen, sie aber dabei eine Sprache wählen, wo man mir nicht erzählen kann, dass Eltern das verstehen. Zufällige Ingame-Käufe, die Leute wissen ja oft nicht mal, was Lootboxen sind, aber Ingame-Käufen, da müsste Glücksspiel draufstehen. Und das ist interessant, es gibt ja tatsächlich diesen Aufkleber Glücksspiel, aber damit beschäftigt sich das, das hat nichts mit Lootboxen zu tun, das steht dann nur auf Spielen, die beispielsweise ein Casino enthalten. Aber für mich halt Lootboxen definitiv eine andere Version von einarmigen Banditen sind. Du schreibst schon aktiv 2 Wochen dran mit Unterbrechungen, aber die Recherche dafür beginnt schon deutlich früher. Ich glaube, da habe ich Anfang Dezember die Interviews zu führen, Fragen rauszuschicken, zu recherchieren und das aktive Schreiben war dann, glaube ich, erst im Januar. Und dann muss auch nochmal abgesegnet werden und rücksprechen und Fragen stellen und da ist man freut sich jedes Mal auf sowas. Man ist gleichzeitig traurig, wenn es wieder vorbei ist. Man ist aber gleichzeitig erleichtert. Also so klischeehaft das klingt, Achterbahn der Gefühle, es passt definitiv. Definitiv auf das Thema Report schreiben. Apropos Geschichten und auch wenn es an sich kein Gaming-Thema ist, das fand ich, es war mir eine Ehre, diese Geschichte erzählen zu dürfen. Wenn sich nämlich Fans 16 Jahre zusammensetzen, um einen eigenen Star Wars Film zu produzieren, den ihr tatsächlich euch in diesem Artikel sogar komplett angucken könnt und was die da für einen Aufwand betrieben haben. Also so viel zum Thema, wie resistent Leidenschaft ist. Dieses Team hat die Originaldrehorte aufgesucht, die haben Schneestürmen getrotzt, komplett unterkühlt vor der Kamera gespielt. Die haben ganze Sets nachgebaut. Ob das jetzt qualitativ mit einem Millionenstudio mithalten kann, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu kommentieren, sondern es ist halt krass, was die mit ihren wenigen Mitteln zustande gebracht haben. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kommt die Zahl 16 Jahre auch dadurch zustande, dass sie 8 Jahre lang aufgenommen haben und dann 8 Jahre lang Postproduktionen haben. Und das nichts heißt, dass man 8 Jahre lang in einem Zimmer sitzt, sondern also sollte man sich gar nicht so einfach nach vorstellen, weil extrem viel auch nachgedreht werden musste. Und vor 16 Jahren so diese Idee in den Kopf zu setzen und dann am Ende der Geschichte diesen Film in einem Kino zeigen zu können mit anderen Star Wars Fans und tatsächlich sogar noch eine Empfehlung vom Originaldarsteller von C3PO zu bekommen, das ist schon krass, das ist eine hohe Auszeichnung. Würde mir, glaube ich, gar kein Äquivalent für mich einfallen. Also, wenn Stephen King mir mein Vorwort zu irgendeinem Roman von mir schreiben würde. Ja. Oder Neal Stephenson. Ja. Aber eigentlich, nee, also ich lese immer gerne und erzähle immer gerne über Leute, die sich ihren Traum erfüllen konnten. Und ich finde das sehr inspirierend. Also, wenn ich glaube, eine Sache meine Artikel machen sollen, dann ist es Menschen inspirieren. Weshalb ich gar nicht so ein großer Fan davon bin, Tests zu schreiben, gutes Spiel, schlechtes Spiel. Geschichten interessieren mich da weitaus mehr. Womit ich zu einem interessanten Artikel gekommen bin, weil wenn man mal zusammenrechnet, habe ich bestimmt schon über 1000 Spiele gespielt. Aber ehrlich gesagt, es ändert sich nicht jedes Jahr, welche ich davon zu den wichtigsten zählen würde. Das sind manche schon seit Ewigkeiten drin. Und das sind vor allem diese 6. Rent a Hero, mein allererstes Spiel. Point-and-Click-Adventure. Silent Hill 2 werde ich euch immer mit in den Ohren hängen. Ich empfehle euch dazu, das Let's Dive Into auf Coffee Cake and Games anzugucken, wo ich gemeinsam mit Silent Honesty und Adam O'One wirklich eine Analyse betreibe, wo wir den allerersten Pixel bis zum allerletzten Pixel alles psychologisch analysieren. Ein Riesenunterfangen. Da werden wir bestimmt nicht 16 Jahre dran sitzen. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im Sommer damit fertig sind. Wir sind jetzt schon bei Kapitel 4. Aber es macht unglaublich viel Spaß und ich hätte nicht gedacht, ich wusste, dass wir bestimmt noch im Gespräch mit diesen, wir als 3 Experten, dass wir da noch extrem viel zutage bringen werden, aber so viel ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Es ist unglaublich schwierig, die Sachen zu schneiden, aber nee, das ist momentan so mein Highlight bei Coffee Cake and Games. Gleiches gilt für Spec Ops The Line, auch ein unglaublich interessantes Spiel, auch vor dem Hintergrund, dass mein Vater tatsächlich Soldat ist und ich mich mit ihm auch über dieses Spiel ausgetauscht habe. Ich habe tatsächlich auch einen Artikel geschrieben, wo ich mich mit BerufssoldatInnen darüber ausgetauscht habe, wie die persönlich dazu stehen, halt Kriegsspiele zu spielen. Und nicht klischeehaft nur dagegen sind, aber vor allem dagegen sind, halt irgendwie Töten zu verherrlichen, zumal Töten in deren Beruf einfach eine Nebensache ist, die eigentlich am besten vermieden wird. Death Stranding. Death Stranding, ein Spiel, mit dem ich mich an sich sehr lange gequält habe und mich gefragt habe, das macht mir überhaupt nicht Spaß, bis ich verstanden habe, genau darum ging's. Und das hat mir gezeigt, wir sind auch mehr zu mehr fähig, als nur unterhalten zu werden. Videospiele müssen nicht nur ein dämlicher Freizeitpark sein. Dafür muss man aber halt Grenzen überwinden, damit man halt neue Geschichten schreiben kann, anstatt die immer gleichen Chosen-One-Geschichten, die mir zum Hals raushängen. Warzone habe ich mittlerweile echt nicht mehr viel mit zu tun. Ich würde sagen, dass es mich schon literarisch auch vor allem beeinflusst hat, weil das für mich so postapokalyptisches Spielen darstellt. Also nicht nur, dass ein Spiel in einer Postapokalypse spielt, sondern dass das Spielen selber postapokalyptisch ist, also komplett zerstört. Da habe ich mich vor allem in der Pandemie viel mit beschäftigt. Hat nochmal einen komplett neuen Drift gehabt. Also ne, faszinierend, über welche Ecken man auch mit Spielen in Kontakt kommt, bei denen man denkt, dass man nie mit denen in Kontakt kommen wird. Coffee Cake Games Community sagt immer, dass ich JRPGs gefälligst mal lieben lernen soll. Sind wir mal gespannt, kann man nicht ausschließen. Also ich wurde schon des Öfteren bei Coffee Cake and Games überrascht. Ich hätte nie gesagt, dass mir rundenbasierte Spiele Spaß machen. Kommt aber auf die Spiele an, ehrlich gesagt. Nicht jedes Spiel kann mit XCOM mithalten, aber wenn ihr glaubt, rundenbasierte Spiele nicht zu mögen, spielt XCOM und vielleicht versteht ihr dann so ein bisschen was von der Leidenschaft dieser Zielgruppe. Zu einem der allergrößten Tests meiner bisherigen Karriere. Und es werden wahrscheinlich noch weitere große kommen, aber das ist auf jeden Fall der erste und an den erinnert man sich gerne zurück. Und ich war echt baff, als man mir den anvertraut hat, weil ich nicht dachte, dass Externe sowas übernehmen dürfen. God of War Ragnarök war mir persönlich ein großartiges Vergnügen. Es ist immer super schwer, über schlechte Spiele zu schreiben. Es ist umso schöner, über gute Spiele zu schreiben und vor allem Spiele, die einen überrascht haben. Ich finde es persönlich langweilig, wenn es ein Spiel ist, das einfach nur gut ist, aber einen nicht überrascht hat. Aber God of War Ragnarök hat mich definitiv überrascht. Und dabei durfte ich in diesem Test fast gar nichts erzählen, um nicht zu spoilern. Aber ich habe auch noch mal versucht, die alten Spiele rund um ihn zu spielen. Aber ich finde, Kratos ist in seinen ersten Spielen halt absolut pubertär und hier ist der gereift. Und das kann man auch irgendwie super gut mit sich selbst. Ich weiß nicht, ich erkenne mich dann halt oft auch in Videospielen wieder und auch hier, dass man nicht den Sohn spielt, sondern eher, man kann den Sohn in dem Spiel auch spielen, aber dass man das eher aus der Perspektive eines Vaters sieht, ne? Weil als wir angefangen haben mit 9 Jahren Videospiel zu spielen, waren wir wahrscheinlich eher Kinder und jetzt sind wir mittlerweile Väter. Also man ist auch mit den Videospielen älter geworden und das widerspiegelt dieses Spiel auch und ist halt auch viel reifer und erwachsener. Ich weiß nicht, ob ich mir die alten nochmal antue. Ist so seine ganz eigene Zeit gewesen. Ist aber super interessant, welche Hommagen auch hier aufgemacht werden zu den alten pubertären Teilen. Wo einer meiner liebsten InterviewgästInnen, der liebe Artko, der Mythologie-Experte auch meint, für Mythologen oder MythologInnen ist God of War, also das ursprüngliche, das ist so, als ob ein 16-Jähriger einfach mal irgendwas zusammengepanscht hat. Also in einem Fiebertraum. So kann man ungefähr die Handlung von den ersten God of War Teilen nennen. Während Ragnarök wieder mythologisch sehr respektvoll mit seiner Vorlage umgeht. Machen wir weiter. Wir haben nicht mehr so viele Artikel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Fragen habt, so zum Thema Recherchieren, Reports schreiben, Kolumnen schreiben, Tests schreiben. Wie wird man überhaupt Videospieljournalist, Journalistin? Könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Also fühlt euch da in eurer Neugierde nicht gebremst. Ich habe jetzt eigentlich schon sehr viele dieser Community Reports gesehen. Sehe mich auch so ein bisschen als eine der Hauptansprechpersonen dafür, wenn irgendeine Community ihr Projekt vorstellen möchte. Und das wusste ich gar nicht tatsächlich, dass es ein Fanprojekt oder eine Fan-Alternative zu Anno 1602 gibt, nämlich Unknown Horizons. Und das hat eine, ich würde nicht sagen hässliche Grafik, das möchte ich gar nicht sagen, aber das sieht wirklich, es hat so eine Geheimtipp-Grafik, finde ich. Es sieht einfach so rudimentär aus und da ist es halt auch sehr interessant, welche Geschichte hinter diesem Fanstudio steht, was sich da alles getan hat und es auch selber mal zu spielen, also wie SpielerInnen und ModderInnen ihr Lieblingsspiel neu interpretieren und selber zu entwickeln dann werden. Ich verwende hier das Wort urig und habe wahrscheinlich auch eine ganz eigene Bedeutung dafür. Aber urig ist für mich sowas Geheimes, sowas sehr super Nischiges, also etwas, das du in einem Trödelladen fast übersehen hättest und dann doch noch aus den Augenwinkeln wahrgenommen hast. Und dann verbirgt sich da so ein wirklich krasser Schatz hinter, den viele Leute gar nicht auf Anblick erkennen würden. Ich schreibe, dass es eines der sympathischsten Interviews ist. Ist natürlich hochgegriffen, wenn man noch nicht alle Interviews kennt, die man im Leben hat. Aber ich bleibe definitiv dabei. Daran werde ich auch echt noch in 20 Jahren denken. Nämlich die älteste Shooter-Oma Deutschlands. Ist tatsächlich entstanden, als ich für Far Cry diesen Multiplayer recherchiert habe, bin ich auch auf einen Familienclan gestoßen, wo sowohl Tochter, Vater als auch Oma spielen. Und zwar Far Cry seit so und so vielen Jahren. Zumal sie halt vor der Rente und noch während der Rente spielt. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Vor allem, dass sie mir auch noch Familienfotos zur Verfügung gestellt haben. Das war mir ein Riesenvergnügen, diese Geschichte zu erzählen. Der Vater der Familie hat, glaube ich, irgendwie 3 Jobs durch Far Cry verloren, weil er nicht aufhören konnte zu spielen. Gleichzeitig hat er aber auch einen Schlaganfall gehabt und konnte durchs Zocken, also durch das nebenbei Spielen, konnte seine Hände wieder trainieren. Die Oma selber hat auch ist krankheitsbedingt eingeschränkt und kann so ein bisschen durch Far Cry heutzutage Ablenkung finden, was sie mit Fernsehen nicht finden könnte. Und es ist einfach eine super schöne Geschichte, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Sowohl was ältere Menschen angeht, als auch was Zocken angeht. Das ist jetzt mal wieder so eine typische Michael-Nische. Welche Bücher kann man eigentlich zu Spielen lesen? Ich bin da an sich sehr pessimistisch und zynisch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wer liest denn heutzutage bitte noch? Aber es ist für mich so eine alte, weiß ich nicht, genauso wie Assassinen oder welche Orden auch immer in der ganz alten Kunst unterwiesen wird, so ist es für mich halt noch. Lesen ist so für mich eine der, also Literatur zu lieben, ist für mich so eine aussterbende Leidenschaft und da bin ich auch dankbar, dass ich auch sowas mal machen kann. Nämlich auch zu sagen, wenn du in irgendeiner bestimmten Atmosphäre tauchen willst, und dazu eignen sich Bücher ganz gut, weil die sind sehr, nicht unbedingt sehr nur auf Story getrimmt, sondern auch auf Atmosphären, auf Welten. Das Worldbuilding in einem Buch funktioniert ganz anders als in einem Spiel. Die sind aber beide relativ verwandt miteinander. Da würde ich den Film so als Zwischenmedium, als viel, viel linearer sehen. Und da kann ich euch super Bücher zu Uncharted empfehlen, zu COD Warzone, zu Fallout. Da könnte ich sogar mittlerweile ein anderes Buch euch empfehlen, aber definitiv immer noch Mortal Engines, Life is Strange. Habe ich bis heute Schwierigkeiten mit, aber ich würde schon sagen, Haruki Murakami geht auf jeden Fall in diese Richtung. Cyberpunk ist eigentlich super einfach und ich könnte euch auch noch Dutzende weitere nennen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch sowas in einem Videoformat interessieren würde. Ich finde es immer, Mediengrenzen halt aufzumachen und nicht zu sagen, nee, ich kann nur mit dem einen Medium klarkommen. Sondern so von Medium zu springen, das ist schon echt ein cooles Gefühl. Ich kann es euch nicht ganz erklären, was mir diese Kolumne angetan hat, aber das ist irgendwie auch einer meiner Liebsten, weil es einfach auch ein Spiel gibt, für das ich mich irgendwie in jeden Dornenbusch werfen würde. Robin Hood, Legend of Sherwood. Die Lizenzen sind jetzt bei Mimimi und waren mal bei Spellbound Entertainment. Ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, da müsste ich mich jetzt wieder einlesen. Ist aber halt auch schon mittlerweile komplett vergessen. Habe ich tatsächlich über eine Computerbildspiele erhalten. Und es ist halt so ein, es ist nicht rundenbasiert, aber es ist so isometrisches Taktikspiel. Also super nischig überhaupt, dass es Robin Hood ist. Und auch super nischiges Genre. Also Nischeception. Und das ist ein tolles Spiel. Da muss ich auch GOG dankbar sein, dass das auch tatsächlich immer noch spielbar ist. Und es hat so viele coole Ideen und jede Karte spielt sich anders und du kannst halt dieses Banden-Feeling und alle Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten und dann sind das auch noch so kuriose witzige Fähigkeiten und das Kämpfen ist einmalig. Das ist so ein Spiel, da kannst du. Das ist einfach vergessen worden aus unbekannten Gründen. Und wahrscheinlich einfach, weil nicht genügend Leute darüber geredet haben, wie geil das eigentlich ist. Umso froher war ich, dass ich das machen durfte. Und das sind so Kolumnen, die schreiben sich eigentlich von selbst. Da tue ich mich bei anderen manchmal schwieriger. Aber das ist so, da war der Plan direkt im Kopf. Ich habe jetzt extrem viele Reports ausgelassen. Also gerade Community Reports, sei es zum Beispiel zu Arcanum, sei es zu Empire Earth 2 oder Power World oder Mount & Blade 2. Also ich habe mittlerweile komplett den Überblick verloren, aber die sind mir tatsächlich, also Foxhole ist, das ist wirklich ein sehr interessantes, einmaliges Spiel, weil im Gegensatz dazu, wie man sich das bei einem RTS vorstellt, man steuert jede Einheit, so steuerst du in diesem Multiplayer-Spiel, was eine Kriegssimulation ist, nur eine einzige Einheit. Das heißt, die treten zwei Armeen gegeneinander an, die allesamt aus individuellen SpielerInnen bestehen. Du spielst nur eine kleine Rolle in diesem Krieg, der sich auch noch über Wochen und Tage ziehen kann. Und das war, hätte ich nicht gedacht, dass es existiert, war ich super dankbar, da durchgeführt zu werden. Das ist tatsächlich auch immer mit so Besuchen verbunden, dass ich mit den Leuten im Discord rede und die dann gleichzeitig einen Bildschirm übertrage. Manchmal besuche ich die tatsächlich auch im Multiplayer, aber oft ist es durch eine Bildschirmübertragung und dass ich dann echt so, als ob ich eine Eskorte bekommen würde, dann durch das Spiel Fragen stellen kann, Screenshots bekomme. Also es ist die digital gewordene Expedition und das liebe ich total. Es ist total cool. Und ich kann ja euch nie sagen, was das nächste sein wird, aber das ist für mich so die Crème de la Crème. Weil irgendwann wiederholen sich Geschichten auch manchmal so ein bisschen, ne? Also einfach Entwickler hat Spiel X aufgegeben, aber Community hat Spiel wieder erhalten. Und dann bin ich immer noch überrascht, auch wenn es einen ganz neuen Spin gibt, vor allem wenn es so ein super, super interessantes Konzept ist, was irgendwie man nicht innerhalb von zwei Sätzen erklären kann. Ähnliche Ausmaße wie der Steam vs. Epic Report oder auch der Foodbox und FIFA Report ist der Daedalic Gollum Desaster Zustand der deutschen Spielebranche, der Report. Das hat sich auch wochenlang gezogen, weil man so viele verschiedene Personen, Menschen, Institutionen dazu fragen kann, um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich in unserem Land, was ist eigentlich da gamingtechnisch los? Also, dass wir spät dran sind, das wissen wir alle, aber warum eigentlich und was muss da eigentlich passieren? Es ist natürlich schade, wenn Gamesförderungen, wenn Töpfe zugemacht werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Regierung nicht unendlich Geld cheaten kann. Wenn sie es tun könnte, würden die das Geld auch in anderen Bereichen einsetzen. Aber es ist natürlich, gleichzeitig hängen da Existenzen dran, gleichzeitig verstehe ich, dass man da nicht unendlich Geld geben kann und wie kann man eigentlich Deutschland zu einem wettbewerbsfähigen Land in der Gaming-Branche machen, mit sehr vielen Entwicklenden gesprochen, mit sehr vielen Institutionen der Games-Wirtschaft, super schwieriges Thema, gerade auch jetzt, ne, nachdem Mimimi dicht macht. Piranha Bytes ist super unsicher, die suchen jetzt nach einem Käufer. Daedalic hat die Produktion eingestellt, damit bleiben wirklich nicht mehr viele deutsche Studios übrig. Und es ist halt irgendwie ironisch zu sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, während gleichzeitig so viel dicht macht. Also, wollen wir noch einen Podcast zu machen? Da sammeln wir aber auch gerade zu. Das ist ein Thema, da muss man gucken, dass man die richtigen Erzählenden im Interview hat. Weil gleichzeitig Vollständigkeit wirst du nicht bekommen. Gleichzeitig möchtest du auch nicht oberflächlich sein. Wir halten euch da auf jeden Fall bei Coffee Cakes auf einem Laufenden. Wir werden dazu auch einen größeren Podcast machen. Und das würde ich tatsächlich, diesen Report Pirates of the Caribbean, den würde ich schon einsortieren in die Kategorie ähnlich wie Foxhole. Da hat mich einfach die Geschichte total fasziniert, weil es auch eine so super spezifische Leidenschaft ist. Gerade weil das Menschen sind beruflich von der Marine, die viel mit Segeln zu tun haben, die das auch studiert haben. Und das ist natürlich klar, also wenn du Leute suchst, die Leidenschaft haben, Spiele über 20 Jahre am Leben zu halten, dann müssen die nicht nur das Spiel mögen, sondern müssen die auch in die Materie komplett verliebt sein. Und das hat mich überhaupt nicht gewundert. Aber es hat mich total fasziniert zu erfahren, wo sich diese Leidenschaft halt speist. Zumal die dieses Spiel ja nicht nur am Leben erhalten, die sind sogar heute in der Entwicklung von Pirat-Innenspielen involviert. welche baumästlichen Konstruktionen, Verschiebungen, Verschmelzungen das annimmt. Just wow. Das sind eigentlich so Interviews, wo ich dann da sitze und mir das anhöre und nachher erstmal sacken muss. Fasziniert mich aber heute noch. Die allererste Filmkolumne, mittlerweile über Vodafone Featured, komme ich doch dazu, Filme zu rezensieren, obwohl ich mit diesem Themengebiet zuvor noch nie viel zu tun hatte, mich aber natürlich da langsam reinmausere, ist halt auch immer eine gute Abwechslung, weil Filme komplett anders funktionieren als Videospiele und umgekehrt. Aber auch da gibt es natürlich so Crossover, Hybrid-Themen oder wo die Grenzen so ein bisschen verschwimmen, weil ich finde, District 9 ist ein großartiger Film und dem steht Videospiel eigentlich ins Gesicht geschrieben, aber das gibt's halt immer noch nicht. Schaut ihn euch an, super ungewöhnlicher Film und dadurch Weltklasse. Also der ist so schmutzig, ohne cringe zu sein. Also so, wir nähern uns der Gegenwart. Und die sind allesamt vor kurzem entstanden. Gleich direkt hintereinander zwei Reality- oder Realismus-Checks. Nämlich einmal die Realismus-Checks zu Starfield. Auch ein Report, an dem ich sehr, sehr lange gesessen habe. Auch sehr viele unterschiedliche Menschen gefragt habe. Einerseits wirklich, also Berufstätige in dem Bereich, Forscher, Astronauten etc. oder halt einfach Leute, die sich damit beschäftigen. Wusste nicht, dass es eine Abteilung der Charité in Berlin gibt, die sich ja wirklich mit streng, also mit den Umständen des Weltraumflugs auseinandersetzen, was das für Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Aber auch mit zwei YouTubern habe ich dazu gesprochen, die da auch voll in dem Thema drinstecken. Einmal dem Senkrechtstarter und dem Astro-Tim. Genau, die beide, beziehungsweise Astro-Tim war bei uns mal zu Besuch beim Podcast, der Senkrechtstarter bisher noch nicht. Und sich halt verschiedene Bereiche aus dem Spiel halt anzugucken. Wie ist das eigentlich in der Realität? Also da gibt es schon definitiv viele Überschneidungen. Man lernt auch viel über Weltraum kennen, auch wenn das Spiel gar nicht mal so gut war, leider. Knabbere ich immer noch dran. Und der andere Reality-Check war Red Dead Redemption 2. Da habe ich mir vom Cowboy Club München, und ja, hätte man mir vor 5 Jahren gesagt, du wirst mal mit dem Cowboy Club München reden, hätte ich das nicht geglaubt. Aber mittlerweile könnte man mir alles erzählen, weil ich gehe davon aus, dass das so passieren wird. Aber ich möchte jetzt keine Prognosen aufstellen. Red Dead Redemption 2, wie es da mit dem Realismus aussieht, auch das, ihr bekommt bei solchen Interviews, also das, was ihr durch den Report erlebt, erlebe ich durch das Interview auch. Man wird mal für einen Abend oder für Wochen, für Tage, man wird für einen begrenzten Zeitraum so tief, wie es nur geht, in einen bestimmten Bereich geworfen und kennt sich danach in diesem Bereich dank der Hilfe eines Experten oder einer Expertin super gut aus und kann mitreden. Wie es da mit den Waffen aussieht, mit den Pferden, mit den Klamotten, dass es Blödsinn ist, dass die immer in Filmen Lederhüte tragen, weil die in der Hitze überhitzen würden, da eher aus Biber, Haar oder Fell besteht. Noch ein Beispiel-Report, nämlich wie entstand eigentlich Pizza Tycoon. Da habe ich mit Thomas Langhanki geredet und seinem damaligen Companiero Stefan Kurt, die beide damals, als sie studiert haben oder Abitur gemacht haben, je nachdem, den ersten Pizza-Tycoon entwickelt haben und auch mir super spannende Einblicke gegeben haben. Gerade weil ich interessant finde, auch Einblicke so in die deutsche Industrie zu bekommen. War vor allem, weil Pizza Connection die Folgeteile denen nicht mehr gehören, sondern halt dem Unternehmen die Lizenz gekauft haben und wie die auch persönlich finden, dass die Folgespiele gar nichts mehr mit dem Original zu tun haben. Wie gesagt, ich weiß nie, was ich als nächstes schreibe und das fasziniert mich am meisten. Und ich hätte es nie gedacht, dass ich den unterbringen kann. Aber wenn wir schon beim Thema Filmrezension oder Filmtipps für GamerInnen sind, Zug um Zug, es ist wirklich, ihr werdet mich für verrückt halten. Aber ich sage euch, wenn euch Gaming begeistert, dann wird euch auch dieser Film begeistern, selbst wenn ihr mit Schach nichts anfangen könnt. Ihr werdet das zu 100% nachvollziehen können, weil diese Person in diesem Turnier halt genau das durchlebt, was ihr vermutlich auch durchlebt habt, wenn ihr gegen Malenia bei Elden Ring gekämpft habt. Das ist, glaube ich, alle Gefühle, die man mit dem Spielen verbringen kann. Stolz, Angst, Liebe, alles. Und das findet in diesem Film im Rahmen von Schach statt. Danke dafür, dass ich das mit der GameStar Community teilen konnte. Es ist ein super cooler französischer Film, den ich, weil ich das ja eben aufgemacht habe, das Beispiel, den habe ich aus Zufall in einem Laden stehen gesehen und sonst wäre ich nie drüber gekommen. Und wenn ich diese Kolumne auch nicht geschrieben hätte, hätten Leute den auch nicht entdeckt. Das ist der Deep Nine Red Store in Hildesheim. Wenn ihr mal in Hildesheim seid, geht ein bisschen in diesen Laden. Er hat eine unglaublich gut kuratierte Auswahl. Und man muss ihn echt schon an die Grenze treiben, bis er mal etwas nicht hat, das ihr sucht. Das ist wie Needful Things, falls ihr den Stephen King Roman oder den Film kennt. Nur für Nerds. Oder NerdInnen. 100 Artikel sind durch. Ich schließe mit meinem aktuellsten. GTA 3 ist für mich 23 Jahre später kein Spiel mehr, sondern geheimnisvoller als die Matrix. Ich habe für ein Video zu diesem Thema recherchiert. Video ist auch noch in Bearbeitung und habe mir ein paar Highlights halt rausgegriffen und darüber einen Artikel gemacht. Weil wenn an sich alle gerade mit GTA 6 beschäftigen, möchte ich mich irgendwie mit GTA 3 beschäftigen, weil ich finde, es ist schon so irgendwie der Jack the Ripper der Reihe. Das ist so der zwielichtigste, geheimnisvollste. Das hängt natürlich auch mit seiner Verschiebung durch den 11. September zusammen. Das hängt aber auch mit seiner Grundstimmung zusammen. Ich finde jetzt auch, nachdem ich GTA 4 gespielt habe, GTA 4 ist auch ein eher düsterer Teil, aber nichts kommt an die Düsternis von GTA 3. Das ist ein Horrorspiel, ohne ein Horrorspiel zu sein. Ja, und es ist so unglaublich, was man darin alles noch zusätzlich denken kann, was ihr nicht gedacht hättet, weil das ist eine Sandbox. Und das verstehe ich, nachdem ich da jetzt so viel zu recherchiert habe, verstehe ich das umso besser. Und dabei möchte ich es eigentlich erstmal nur belassen. Schaut euch GTA 3 an und das inspiriert mich geradezu. Ich entdecke auch über das Schreiben für GameStar neue Formate, die ich persönlich, sei es bei Coffee Cake and Games, durchsetzen kann oder wie ich an Spiele herangehen kann. Expeditionen, Forschungen, Recherchen, Archäologie. Man bekommt viel, viel neue Aspekte, Perspektiven auf Gaming abseits dieser normalen Perspektive, ob ein Spiel gut oder schlecht ist. Das ist der Anfang der Geschichte von Gaming, aber das ist definitiv nicht das Ende. Wenn euch die Artikel interessieren, ich packe euch alle Links der 28 Artikel, die ich gerade durchgegangen bin, packe ich euch in die Infobeschreibung. Lasst es mich wissen, wie euch das Video gefallen hat, das sich jetzt auch mittlerweile schon sehr lang gezogen hat. Ist bei mir alles noch gerade so eine Early Access, Alpha. Arbeite jetzt wieder mit der Videoproduktion, weil ich für mich festgestellt habe, ich muss auch irgendwie ein neues Level erreichen. Schreiben allein reicht mir nicht. Und deswegen lasst mich teilhaben, was ihr darüber denkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. In diesem Sinne, euer Taneros. Schaut bei Coffee Cake and Games vorbei, in meinem Podcast, den ich mit Sebastian zusammen mache oder Sebastian zusammen mit mir macht. Da gibt es keinen Anfang, kein Ende, kein Links und kein Rechts. Ja, und frohes Lesen, frohes Spielen, frohes Zocken und lasst euch inspirieren. Ciao.